Das Ziel ist es, hier in Europa eigene Innovation zu haben. Und wie gesagt, es ist hier gar nicht notwendig, dass man eine ganz tolle große Infrastruktur hat oder Industrie hat. Und das gilt auch für die digitale Industrie. Man braucht Breitbandanschluss, gute Ideen, bisschen schnellen Rechner und dann kann man schon gute Dinge entwickeln. Und man hat ja auch gesehen, wie schnell China zum Beispiel aufgeholt hat nach ChatGPT. Und warum soll das nicht in Europa auch gelingen? Also die haben schon viele andere Sachen gemacht. Also ich glaube, das muss man sich zutrauen.
Heute geht es um eine der zentralen Zukunftsfragen. Wie bleiben Deutschland und Europa technologisch souverän? Im Vergleich zu den USA und China gelten Deutschland und Europa eher als Nachzügler, etwa im Bereich künstliche Intelligenz. Doch ist das wirklich so? Falls ja, was muss auch auf der Ebene der Politik passieren, damit sich das ändert? Und welche Rolle spielen dabei europäische Werte wie Datenschutz, Transparenz und Fairness? Mein Name ist Kati Günther und ich spreche heute mit jemandem, der beide Welten kennt, die Politik und die deutsche und internationale Wirtschaft. In dieser Folge des DUB Business Talk zu Gast ist Dr. Philipp Rösler. Er war Bundesminister für Gesundheit, später für Wirtschaft und Technologie, außerdem Vizekanzler und FDP-Vorsitzender. Heute berät er Unternehmen und unter anderem auch den Vorstand des Tech-Unternehmens G-Core. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Moin und hallo.
Du bist zwar schon seit längerem nicht mehr so aktiv in der Politik und in die Wirtschaft gewechselt. Trotzdem würde ich gerne von dir wissen, wenn du heute nochmal in der Position des Wirtschafts- und vor allem auch Technologieministers wärst, welche drei Sofortmaßnahmen würdest du umsetzen, um Wachstum und Innovationskraft zu steigern?
Erstmal würde ich alle Beteiligten, also die private Wirtschaft, Verbände, Organisationen und eben Verwaltung an einen Tisch holen. Weil ich in der Zeit, in der ich jetzt aus der Politik raus bin, gelernt habe, dass viele große Probleme oder fast alle großen Probleme der Welt nur gelöst werden können, wenn es eine öffentlich-private Zusammenarbeit gibt. Die würde ich also quasi versuchen, an einen Tisch zu bringen. Das Zweite ist, ich würde das Gleiche machen mit den verschiedenen europäischen Regierungen, mindestens den jeweiligen Ressortministern. Weil das ist das Zweite, was ich über die letzten, ja jetzt schon 11 Jahre außerhalb der Politik gelernt habe. Wenn wir bestehen wollen, dann geht das nur gemeinsam als Europäische Union mit unseren europäischen Partnern und Freunden. Und die muss man quasi auch auf seine Seite bringen. Und das Dritte ist, das wird wahrscheinlich mit der Schwierigste sein, ich würde mich dann schon noch mit dem Finanzminister zusammensetzen und sagen, pass mal auf. Jeder will von dir Geld und hat super gute Gründe, aber ich glaube, das ist weit über das reine Ressort hinaus. Das ist etwas für Deutschland, für Europa und würde auch darum werben, dass dann eben nicht nur der Staat, sondern eben auch wiederum Public-Private Corporation dann eben auch die private Wirtschaft Geld mit dazu gibt. Aber das wären so die ersten drei Dinge, die ich dann machen würde.
Mhm. Du hast 2013 der aktiven Politik den Rücken gekehrt, nachdem die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlt hatte damals. Inzwischen hast du verschiedene Aufsichtsratsposten inne und hast auch ein Beratungsunternehmen in der Schweiz gegründet und engagierst dich international. Was hast du denn aus deiner politischen Laufbahn für deine Karriere in der Wirtschaft mitgenommen? Wie hat vielleicht auch die Politik deinen Blick auf wirtschaftliche und technologische Entwicklungen geprägt?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja direkt nach der Politik dann in den Vorstand des Weltwirtschaftsforums gegangen. Und deren Motto ist quasi Public-Private Cooperation, weil die sagen, sie haben bestimmte große Herausforderungen von Klimawandel bis Wachstum, Digitalisierung identifiziert. Und dann sagt man, das geht eben nur gemeinsam, öffentliche Teil, private Teil. Das, was ich aus der Politik mitgenommen habe und erinnern konnte, war, dass es immer noch viel zu wenig Kontakte gibt zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite. Also man hat eben gerade nicht zusammen diskutiert, man hat nicht gemeinsam nach Lösungen gesucht und dann eben auch die Lösung umgesetzt, sondern jeder hat so ein bisschen vor sich hingemuckelt. Mal gab es dann irgendwie Vorgaben im Sinne von Regulierung, das war der Wirtschaft dann zu viel und so. Man hat sich da wenig ausgetauscht, um mal wirklich praktisch drüber nachzudenken, ey, was brauchen wir eigentlich? Und dass man als Politiker sagt, okay, bis dahin, das können wir noch machen, danach wird es schwierig, wir müssen noch andere Dinge bedenken, Datenschutz wurde schon angesprochen, Privacy insgesamt. Und das kann man eigentlich nur in Gesprächen auskriegen. Und das hat, glaube ich, zu wenig gefehlt. Und das ist mir aufgefallen, als ich dann angefangen habe in der Wirtschaft. Und auch wie wenig Ahnung auf beiden Seiten jeweils von der anderen Seite, schon schlimm in der Gute, dass man Seite nennen muss, aber dann weiß. Also viele Wirtschaftsunternehmen wissen nicht, auch Mittelständler, wie Politik funktioniert, wie ganz normale Entscheidungen funktionieren, wie man was sagen muss, damit die es auch verstehen und auch kluge Gesetze machen. Und umgekehrt muss man zugeben als Politiker, wenn man ein Leben lang nur Politik gemacht hat und wenig in der Wirtschaft vorher war, dann hört man zwar immer, ja, du hast keine Ahnung von der Wirtschaft, das tut man dann ab. Jetzt so nach 11 Jahren quasi auf beiden Seiten jeweils, würde ich mal sagen, da ist durchaus was Wahres dran.
Du stellst ja jetzt auch dein Know-how den Unternehmen zur Verfügung, berätst unter anderem europäische Unternehmen bei ihrer Expansion nach Südostasien und auch andersherum. Wenn du jetzt mal so als Unternehmer auf Europa schaust, welche strukturellen Defizite hemmen uns hier am meisten?
Also erstmal, ja, es gibt viele Herausforderungen, will ich auch gar nicht verschweigen, aber eigentlich ist es ziemlich cool, was Europa hier so macht. Und auch durchaus erfolgreich. Man kann immer sagen, Bürokratie, das ist leider auch so. Ein bisschen verstehe ich es noch, weil wenn du so 27 Staaten zusammenbringen willst, das ist ja nicht so ganz einfach. Da geht es auch um viel Geld und da sagen wir, alles muss so ganz schnell gehen. Wenn es dann aber mal husch husch geht, dann passieren Fehler. Und bei den Fehlern sagen die Leute, wieso hat denn keiner aufgepasst? Und um das zu vermeiden und dann gar zurücktreten zu müssen, gucken Politiker immer schön, dass es alles sehr sicher abläuft, im Sinne von reguliert und kontrolliert, und das führt dann leider eben zur Bürokratie. Man sieht das aus Asien, wir werden immer noch bewundert, teilweise auch zu Recht. Viele Dinge laufen wirklich gut, strukturiert. Man würde manchmal sagen, ein bisschen langweilig, aber diese Langeweile führt eben dazu, dass es eben auch noch weiter funktioniert. Manche Dinge muss man eben auch etwas langsamer machen, dafür gründlich und solide. Das Zweite ist allerdings, dass man hier nicht mitkriegt, wie schnell die anderen sind. Im Zeitalter der Digitalisierung heißt es ja immer so schön, nicht der große Fisch frisst den kleinen, sondern der schnelle Fisch frisst den langsamen. Und das heißt, Geschwindigkeit ist entscheidend. Und wir sind oft viel zu langsam. Und wir haben einen Vorteil, weil wir eine starke Industrie haben, super Erfahrung, alles können, alles machen. Aber in der heutigen Zeit, in Zeiten der Digitalisierung, braucht man das in Asien gar nicht. Die brauchen gar nicht eine starke Industrie. Die können sofort mit einem Computer, mit einer Breitbandanbindung, die sie übrigens überall haben, viel besser als bei uns in den deutschen ICEs, sofort ein Internetunternehmen starten, eine Softwarefirma starten und können genauso erfolgreich sein wie in Berlin-Mitte, in Frankfurt oder Düsseldorf. Und das wird hier oft übersehen.
Mhm. Ja, Stichwort Langsamkeit. Das hat ja auch so ein bisschen dazu geführt, dass Europa bei den Zukunftstechnologien, beispielsweise der künstlichen Intelligenz, gegenüber anderen Regionen wie USA und China ins Hintertreffen geraten ist. Wir haben ja zum Beispiel kein Pendant zu den großen Sprachmodellen wie ChatGPT, Perplexity und Co. Sowas fehlt bei uns komplett. Wenn man nach den Gründen fragt, wird ja auch immer die strengere europäische Regulierung genannt. Die USA gehen gerade eigentlich den umgekehrten Weg. Das heißt, Donald Trump hat der Internetwirtschaft quasi so eine Art Deregulierung verordnet, um KI auch zu pushen. Wie schätzt du das ein? Sind europäische Werte wie Datenschutz, Transparenz und Fairness eher ein Hindernis für Deutschland und Europa im Wettlauf um Innovationen? Oder kann das vielleicht im Gegenteil auch ein Wettbewerbsvorteil sein für uns?
Ich würde es gar nicht bewerten wollen. Ich würde nur eins sagen, wenn man es macht, dann muss man es richtig machen. Und wenn man zum Beispiel sagt, in Europa haben wir andere Werte als in den USA, für uns spielt Privacy, Datenschutz, auch Datengerechtigkeit, wem gehören die Daten, all diese Frage, eben einfach eine größere Rolle. Wenn man diese Werte hat, dann muss man auch ein System aufbauen, das eben diese Werte widerspiegelt. Wenn man das nicht macht, wenn man es verschläft, dann darf man sich wundern, dass andere eben ihr eigenes System aufbauen, und wenn man selber nichts hat, dann ist man eben auf das System angewiesen. Dann kann man sich jedenfalls nicht beschweren, und die haben aber keine Privacy, weil man selber versäumt hat, das dann selber für sich aufzubauen. Heißt, wir müssen das, was jetzt auch in den Ansätzen passiert, eigene, eben souveräne Systeme für die Europäische Union, für Europa entwickeln. Wenn man möchte, dass es andere Sprachmodelle gibt, die anders mit Daten umgehen, die andere Daten nutzen, es geht ja immer darum, welche Daten kann ich dann nutzen, dann muss ich selber machen. Ich kann mich nicht in die Hand von Amerikanern, von Chinesen begeben und mich dann beschweren, dass es so läuft, wie es Amerikaner wollen und Chinesen wollen. So, also deswegen sollte man das lieber selber machen. Wenn man möchte, dass es so läuft, wie man es selber haben möchte, muss man selber machen. Und ich glaube, da muss Europa loslegen. Ich weiß, dass es jetzt Initiativen gibt, und das finde ich auch sehr gut, wo sich zumindest deutsche Universitäten zusammensuchen, um dann eben selber Sprachmodelle zu entwickeln. Ich würde sagen, kann man gerne auch größer denken. Warum nur Deutschland? Dann gerne auch mit gleich den europäischen Partnern. Denn die unterscheiden sich in den Werten eigentlich nicht wesentlich von uns. Oder macht das dann Sinn? Und dann ist der Markt auch größer. Ein bisschen skalieren sollte man dann schon. Und man hat auch mehr Datenzugänge. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Also auf jeden Fall, man kann seine eigenen Werte haben. Aber wenn man sie hat, dann muss man eben auch, wenn man Wert drauf legt, dass sie Bestand haben, auch Systeme selber entwickeln und nicht einfach andere nutzen und sich dann wundern, das ist ja gar nicht so, wie man es selber haben möchte.
Jetzt scheint ja aber in Europa und in Deutschland schon auch so ein bisschen die Erkenntnis zu reifen, dass man sich unabhängiger machen muss von den USA, von China, aber natürlich auch gerade jetzt auch nach dem Amtsantritt von Donald Trump. Militärisch, verteidigungstechnisch, aber durchaus ja auch technologisch. Siehst du da schon Fortschritte? Und glaubst du, dass diese Erkenntnis schon so weit ist, dass es uns jetzt in absehbarer Zukunft wirklich so einen technologischen Schub verleihen wird, dass Europa seine Souveränität doch deutlich stärken kann?
Also die wichtigste Voraussetzung ist nämlich die Geisteshaltung, die ist vorhanden. Jetzt müssen dann dieser Geisteshaltung noch Taten folgen, da wird es ein bisschen schwieriger, weil irgendwann geht es dann auch immer ums Geld. Aber nicht nur, sondern muss sich dann auch zusammenfinden, eigene Dinge entwickeln, auch entwickeln wollen und muss dann verstehen, dass man sie eben nicht alleine entwickeln kann als einzelner Staat. Dafür ist man schlichtweg zu klein, da kann man nicht skalieren, da muss man schon andere Partner finden. Aber nochmal, das Wissen ist da, allerdings, oder Überzeugung sage ich, reicht es nicht aus zu sagen, wir wollen jetzt eine souveräne Cloud. Das ist ein kleiner Baustein, den man braucht, um KI selber souverän entwickeln und betreiben zu können. Man braucht Infrastruktur und schon bei der Infrastruktur fängt es an. Zu weit gehört es auch. Wir haben vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren aufgegeben, eigene Chips zu produzieren. Jedenfalls die, die jetzt gebraucht werden, um AI Data Center zu betreiben. Auch das gehört mit dazu, zur Souveränität. Es nützt die Souveränität nichts, wenn ich ein Data Center habe, aber nur auf amerikanische oder chinesische Produkte angewiesen bin. Da kann ich nie sicher sein, ob auch die Produkte nicht irgendwie Dinge mit sich bringen, die vielleicht meinen Werten nicht genügen oder widerspiegeln, im Sinne von Privacy oder was auch immer, Abhörsicherheit. Und das gehört alles mit dazu, es muss bedacht werden. Man kann nicht alles auf einmal entwickeln, ist mir auch klar. Aber wenn man schon etwas neu macht, und da ist ja die Entwicklung da und die Geisteshaltung, wie gesagt, dann muss man es gleich integriert denken. Und da würde man sich noch ein bisschen mehr wünschen und nicht nur sagen, wir brauchen jetzt eine souveräne Cloud und so. Das ist, wie gesagt, ein Baustein von vielen. Das geht bis hin zu der wichtigen Frage Energieversorgung.
Geisteshaltung und auch das Know-how ist ja die eine Seite. Aber was in Deutschland und Europa ja immer auch beklagt wird, dass es fehle, sei das Geld, also das Risikokapital, das in den USA sehr viel leichter vorhanden ist als für Unternehmen in der EU und in Deutschland. Die EU-Kommission will mit einem Investmenttopf von mindestens 10 Milliarden Euro da jetzt einspringen, auch um zu verhindern, dass beispielsweise größere Startups aus Europa in die USA abwandern. Hältst du das für einen geeigneten Weg oder würdest du sagen, es müsste eigentlich auch Möglichkeiten geben, private Investoren stärker zu aktivieren und auch vielleicht in die Pflicht zu nehmen?
Genau, man muss eigentlich beides machen. Also der Bund hat das damals gemacht auf rein nationaler Ebene hier in Deutschland mit dem Hightech-Gründerfund. Der wurde damals gegründet, 2/3 hat der Bund übernommen oder übernimmt immer noch der Bund, 1/3 kommt ungefähr aus der privaten Wirtschaft. Aber der Hightech-Gründerfund hat jetzt 1,4 Milliarden in 4 verschiedene Funds als Asset Under Management, wie das auf Neudeutsch heißt, und hat damit unheimlich vielen Startups geholfen. Mit Geld, später aber auch einfach durch Reputationszugewinn. Wenn man gesagt hat, hey, bei mir ist der Hightech-Gründerfund, dann haben andere Investoren gesagt, ja, dann haben die schon mal eine ganz gute Due Diligence gemacht, so schlecht könnte er dann nicht sein. Und da war es entsprechend einfacher, auch Geld zu bekommen. Die NATO macht das auch. Es gibt den NIF, den NATO Innovation Fund, da ist, glaube ich, 1 Milliarde drin. Und das ist ein Evergreen Fund. Und das Ziel ist eben, in diesem Fall militärische Innovation, Verteidigungsinnovation, im NATO-Gebiet zu halten, dass die Firmen da nicht rausgekauft werden, weil sie eben sonst keine weiteren Investoren mehr finden. Und es war schon immer das Problem und ist auch jetzt noch so, dass viele Unternehmen in Deutschland keine Probleme haben, Gründungsgeld zu bekommen. Aber wenn es um Wachstumsfinanzierung geht, also 2 Millionen Beträge aufwärts, dann wird es echt eng. So, und wenn da Europa was dazu machen könnte und 10 Milliarden, wenn das sozusagen Europa bringt, wäre das super, aber um deine Frage zu beantworten, cool wäre es ja auch, wenn die private Wirtschaft dann weitere 10 Milliarden bringen würde oder meinetwegen auch nur 3. dann könnte man deutlich mehr von machen. Und wie gesagt, das Ziel ist es, hier in Europa eigene Innovation zu haben. Und wie gesagt, es ist ja gar nicht notwendig, dass man eine ganz tolle große Infrastruktur hat oder Industrie hat. Und das gilt auch für die digitale Industrie. Man braucht, wie gesagt, Breitbandanschluss, gute Ideen, bisschen schnellen Rechner und dann kann man schon gute Dinge entwickeln. Und man hat ja auch gesehen, wie schnell China zum Beispiel aufgeholt hat nach ChatGPT. Und warum soll das nicht in Europa auch gelingen? Also die haben schon viele andere Sachen gemacht. Also ich glaube, das muss man sich zutrauen. Und deswegen finde ich so eine Initiative eigentlich ziemlich gut. Wäre jetzt auch schön, wenn die private Wirtschaft, wir kommen immer wieder auf Public-Private Cooperation, auch ihren Beitrag leisten würde.
Du selbst engagierst dich ja auch in der europäischen Tech-Branche. Du bist Board Advisor bei G-Core. Das ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Luxemburg. Was hat sich denn bewegt, dort einzusteigen?
Also G-Core ist quasi eine Managementfirma rund um Cloud, Data Center und AI-Technologie. Und ich habe in meiner Beratung in der Schweiz, ich würde mal sagen so 25, 30 Klienten, über alle Branchen weg, von den größten Reisproduzenten in Vietnam bis hin zu einer großen Airline oder auch einer Universität in Deutschland. Und alle haben eins gemeinsam, so unterschiedlich auch deren alltägliche Herausforderungen sind, sie müssen AI in ihr ganz normalen Geschäftsablauf, in ihr Business Model mit integrieren. Und dann bin ich irgendwann auf G-Core gestoßen und dann habe ich gesehen, die machen genau das, was eigentlich jeder meiner Klienten bräuchte, um genau das zu erreichen, nämlich jeweils für sich im Bereich Airline, im Bereich Landwirtschaft dann eben AI zu integrieren und ohne Wissen über AI trotzdem AI-Lösungen zustande zu kriegen. Und das ist ja die Kunst. Es kann ja nicht jeder ein AI-Spezialist sein oder ein Data-Center-Spezialist, der weiß, welche neuen GPUs es gibt, wie viel Energie man dafür braucht und wie man die baut, sondern der will einfach ein Data-Center haben, wo er vielleicht eine Software laufen lässt, die er auch kauft oder sie und dann am Ende die Lösung bringt für Landwirtschaft. Wir brauchen das im Reisanbau, um Vorhersage zu machen für das Wetter, Wasser, um zu optimieren. Und all diese Fragen in der Airline, ich glaube, es ist selbstredend, dass man mit KI unheimlich viel machen kann, von Routenplanung, Spritplanung, Windplanung, ist unglaublich, wo man das überall einsetzen kann, um die Performance zu verbessern. Und das hat mich dann zu G-Core geführt. Und die kommen übrigens aus dem Gaming-Bereich und haben damit viel Erfahrung gehabt mit großen Datenmengen und mit schnellen Netzen. Ich habe in der Schule gelernt, wie wir wahrscheinlich alle, also Daten gehen mit Strom und Strom geht mit Lichtgeschwindigkeit. Da denkt man sich, Entfernungen spielen keine Rolle. Aber nun muss man dann eben lernen, dass in der heutigen Zeit die Frage, ob ein Datencenter um die Ecke liegt und deswegen kürzere Latenzzeit hat oder eben weiter weg ist, schon eine Rolle spielt. Und wäre man vielleicht in 2000 plus nicht drauf gekommen, aber das ist jetzt das, was die machen. Und ich finde super, nicht nur die Unternehmen, die Leute da, aber eben auch die Service die Leistungen, die angeboten werden, sind eben wichtig für, wie gesagt, eigentlich alle Unternehmen.
Und das ja auch weltweit scheinbar dann?
Weltweit. Wir haben auch, ich habe die gleich mit nach Vietnam mitgenommen und da haben die auch Kunden. Und man unterschätzt das ja immer. Man denkt sich so, naja, Vietnam, man kennt das vielleicht die meisten von Vietnamkriegsfilmen, was auch immer, aber oder als schönes Urlaubsland, aber man weiß nicht, dass das hochtechnisiert ist, dass die wahnsinnig aufholen, 7% echtes Wachstum jedes Jahr haben, während wir noch nicht mal 0,7 haben. Und wenn dann minus 0,7. Und die brauchen echte technologische Lösungen. Und der Begriff Leapfrogging, das ist so ein internationaler Begriff, also quasi, dass man ganze Entwicklungszyklen überspringt und das Zeitalter der Digitalisierung, das sieht man bei denen jeden Tag. Das ist nett anzuschauen, aber ich wundere mich immer, dass die Europäer und die Deutschen nicht merken, das sind auch morgen schon die Konkurrenten. Ich habe einen Klienten, der programmiert Software, Offshore heißt das ja, im Ausland, für Mittelständler in Deutschland und das sehr erfolgreich. Und das wundert mich, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass es deutsche Firmen gibt, vielleicht auch, aber also die sind ja sehr gut und dann würde man nicht sofort drauf kommen. Aber heute spielt das keine Rolle, ob die in Hanoi sitzen oder Ho Chi Minh City sitzen oder in Frankfurt. Und das heißt aber auch, dass deine Konkurrenten überall sind und nicht nur in Frankfurt, sondern es werden dann doch deutlich mehr. Und das würde ich mir wünschen, dass das hier ein bisschen mehr wahrgenommen wird.
Ja, Stichwort Konkurrenz. Also G-Core steht, wenn ich das richtig verstehe, ja auch quasi in Konkurrenz oder in Wettbewerb zu so Schwergewichten wie AWS oder Microsoft Azure oder Google Cloud. Das ist natürlich wahrscheinlich eine ganz andere Größenordnung. Aber ist das jetzt eher so übermächtige Konkurrenz oder bietet vielleicht ein kleinerer und vor allem ja auch europäisch basierter Anbieter den Kunden noch andere Vorteile gegenüber den US-Kunden? Tech-Giganten?
Also erstmal, schön, dass du gesagt hast, weil all die Namen, die du genannt hast, das sind alles keine europäischen Unternehmen. Alles Amerikaner. Und da fängt das schon an. Das Zweite ist, die sind extrem groß. Und wenn du als kleiner Mittelständler oder Familienunternehmen, Hidden Champion, zu dem hinkommst, dann bist du einer von Millionen anderen Firmen. Da kriegst du vielleicht mal irgendwo einen Unterbereichsleiter, der sich nett um dich kümmert, wenn überhaupt. Ich habe meiner Firma eine Zeit lang, oder du brauchst ja auch Microsoft in Teilen für die Anwendung, und hast du dann mal ein Problem gehabt mit E-Mails oder so, da gibt es 10.000 Hotline und das ist die Hölle. Die Hölle kommst du leichter rein als in so eine Hotline, aber nie wieder raus. Und eine Hotline, da fliegst du gerne gleich mal raus. Und es ist wirklich so und es ist ganz schrecklich. Und ich glaube, dass du erstmal verstehst, was die wollen. Du hast andere Angebote, das Thema Privacy, Datensicherheit aber auch und Schutz spielt eine ganz andere Rolle bei europäischen Unternehmen als Kunden. Und wenn ein Unternehmen aus Europa kommt, der versteht das, der bietet das dann auch an, der integriert das dann gleich mit. Und Amerikaner würden gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, also brauchst du eigentlich was zu Privacy? Die wissen auch gar nicht, dass man das auch halt manchmal als gesetzliche Vorgabe hat. Also wir haben eine KI-Regulierung, da muss also auch KI-compliant sein. Und das ist ein Vorteil, aber ich glaube eher, dass du mit denen reden kannst. Da sind Leute und trotz aller Teams, Zoom und aller Geschichten, ich mag immer noch gerne den persönlichen Kontakt, kann man die Leute auch anrufen, die kommen vorbei, die sitzen in Hannover, Köln, Luxemburg, Wien, also hat auch seine Vorteile, hat Microsoft auch, aber ich glaube, das ist die Mentalität, wie man halt Wirtschaft macht. Das ist schon ein Unterschied, ob es Amerikaner machen oder Europäer.
Mhm. Im Handelsblatt war jüngst zu lesen, dass deutsche Softwareunternehmen seit Jahresanfang eine verstärkte Nachfrage nach ihren Produkten erfahren, jetzt auch natürlich aufgrund der US-Politik. Spürt ihr das bei G-Core auch so ein bisschen, dass ihr merkt, also die Leute kommen eher zu euch, weil sie halt doch tatsächlich einen europäischen Anbieter suchen?
Ja, also ganz deutlich merkt man das. Einmal, wie gesagt, weil wie schon gesagt, technisch einfach die Nähe schon wieder eine größere Rolle spielt. Also gerade wir sind auch managen die großen Fernsehstationen in Deutschland zum Beispiel, große Sportereignisse, die Streaming, es läuft über uns. Und da musst du schon sehr schnelle Netze haben, da ist Nähe einfach da. Aber auch politisch, geopolitisch, kommen viele ganz bewusst zu uns und sagen, passt mal auf, Freunde, ich habe verstanden, das wird hier schwierig, wir wollen da uns nicht in die Abhängigkeit begeben. Ich will, wir müssen möglichst unabhängig sein, das ist gelebte Souveränität. Und die sagen dann, wir möchten gerne eine Lösung von euch haben. Und die legen auch großen Wert, dass die Server in Deutschland, in Europa stehen, bis hin zu Mitarbeitern und sagen auch, also möglichst Softwarelösungen, du kannst nicht alle Softwarelösungen, also das haben wir alles noch nicht. Wie gesagt, wir sind noch nicht völlig technisch souverän. Möglichst viel aus europäischer Hand kommen soll. Und nochmal, auch die Struktur, sowas aufzubauen, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, das ist europäisch und da fühlen die sich viel wohler. Also und da sind wir quasi eine der ganz wenigen, die Nutznießer sind der aktuellen geopolitischen Situation.
Trotzdem ist da wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben, ja. Könnte ich mir vorstellen. Welche konkreten politischen und auch vielleicht regulatorischen Maßnahmen brauchen denn so europäische Unternehmen wie G-Core beispielsweise, um technologisch noch souveräner und wettbewerbsfähiger zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken?
Ich glaube, das ist diese nochmal vorhin gleich zu Anfang angesprochene Public-Private Cooperation, die fehlt so ein bisschen. Einmal, dass so eine Regierung, auch die Europäische Union, wie du schon gesagt hast, die sagen, wir machen 11 Milliarden, 10 Milliarden so, aber die sagen nicht, komm, wir legen 10 Milliarden auf den Tisch und ihr müsst auch was auf den Tisch legen. Auf die Idee kommen die gar nicht. Also erstmal geht den Geld verloren, aber zweitens auch eine Mentalitätsfrage. Und wir haben das hier im Kleinen auch in Deutschland gesehen, gibt ja Projekte, da zahlt der Bund, also die öffentliche Hand, 130 Millionen und sagt, na gut, aber 10% Gegenfinanzierung von Seiten der privaten Wirtschaft wäre schon schön und die kriegen die irgendwie nicht zusammen. Da denke ich auch, das ist aber komisch. Und da geht es zum Beispiel darauf, wie kann man eine souveräne Cloud aufbauen, Technologieunabhängigkeit schaffen, wie kann man eigene Sprachmodelle entwickeln, all diese Fragen. Das würde man sich noch mehr wünschen, auch als G-Core, aber noch mehr auch das Denken, wir müssen wirklich souverän sein und eher mal nach europäischen Lösungen gucken. Es gibt auch andere Europäer, also nicht nur uns, auch wenn wir natürlich die Besten sind und Coolsten, aber da ist uns lieber, man geht dahin, als wenn man sozusagen in Amerika sein Glück versucht oder gar in Asien gibt es auch ein paar. Und das wäre, glaube ich, wichtig, weil wir leben auch davon als Einzelunternehmen, als G-Core, wenn das gesamte Ökosystem der Digitalisierung, der KI im Speziellen in Europa stärker wird. Und da haben wir ein Interesse daran. Und dann ist es halt schade, wenn die nicht bei uns sind, aber immer noch besser, als wenn sie in den USA oder in China sind.
Mhm. Vielleicht wagen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt so 5 Jahre vorausblicken, was glaubst du, wo stehen deutsche und europäische Tech-Unternehmen, auch vielleicht gerade im Bereich künstliche Intelligenz dann? Also werden wir es tatsächlich in Europa schaffen, den nötigen Schulterschluss hinzubekommen, um unsere Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und vielleicht auch China wirklich auszubauen? Oder wird es am Ende wieder am Tempo und am Pragmatismus fehlen, wie ja doch manchmal?
Also ich bin da optimistisch, weil ich positiv überrascht bin, wie schnell sich eigentlich diese Diskussion dann eigentlich auch dann verselbstständigt hat. Also als man angefangen hat vor 3-4 Jahren mit dem Thema Souveränität, da dachte ich, naja, das wird wieder immer so nur geredet, das war es dann. Aber jetzt passieren erstmalig tatsächlich Dinge, die dazu führen, dass man dann souveräner wird. Und so komisch das klingen mag, ich glaube, es liegt echt daran, dass der Trump da an die Macht gekommen ist in den USA, dass die Leute jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Es reicht Reden echt nicht mehr, sondern wir müssen da was tun und das wohl relativ schnell. 5 Jahre weitergedacht, fast forward, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir brauchen sowas wie einen Airbus-Moment, wie man so schön sagt. Wer hätte damals gedacht, als, das muss man sagen, Franz Josef Strauß gesagt hat, wir wollen jetzt eine Luftfahrtindustrie auf, wir wollen Flugzeuge produzieren, es gibt sonst nur Boeing, da haben alle gesagt, du bist total bekloppt und so. Dann haben sich die Europäer zusammengetan und jetzt sind sie eigentlich Weltmarktführer. Man sieht ja, welche Probleme Boeing gerade hat und da läuft Airbus eigentlich ganz gut. Und wenn das in der Luftfahrt funktioniert hat, hochtechnologisch, mit enorm hohen Investitionskosten, und es war auch Public-Private, Airbus ist schon staatlich, dann kann das doch auch bei Digitalisierung im Allgemeinen und KI im Speziellen funktionieren. Und ich glaube, das ist, also wenn wir mal eine gute Chance hatten, den Moment nicht zu verpassen und so ein Airbus-Moment ein zweites Mal zu haben, dann ist das jetzt im Bereich KI der Fall, eben bedingt auch durch die gesamte geopolitische Situation. Und es ist ja nicht nur USA, sondern wenn die Alternative ist, die USA gehen weg und da ist nur noch China da, findet man auch nicht so witzig. Also insofern ist, glaube ich, jetzt die Kombination ganz gut. Und deswegen bin ich für die nächsten 5 Jahre eigentlich ganz optimistisch.
Das ist doch ein so wunderbares Schlusswort. Ja. Ganz herzlichen Dank für
Gerne.
Das Gespräch.
Super.
Hat
ja.
Spaß gemacht.
Ja,
hat
Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, das war der DUB Business Talk mit Dr. Philipp Rösler. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diese Folge kommentiert, teilt oder weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.